So, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem sehr wichtigen Abend. Das, was heute drankommt, verlangt eure volle Aufmerksamkeit und wir müssen sehr mitdenken und die einzelnen Schritte irgendwie verstehen, die das Wort Gottes uns dort bringt. Ich will aber auch sagen, dass ich für alle Interessierte dann das Konzept von der ganzen sogenannten Gemeindewoche hier auch deponieren werde im Büro und dann könnt ihr das euch dort dann irgendwie besorgen als Datei und da sind all diese Schriftstellen dann nochmal drin. Weil mir ist es wichtig, dass wir wirklich diese Wahrheiten verstehen. Das, was heute Abend dran ist, baut auf dem, was die letzten beiden, also heute Morgen und gestern Morgen gewesen ist, aber es ist auch in sich zu verstehen, wenn du jetzt da nicht da warst, es ist eine Botschaft, die ist in sich zu verstehen, aber es wird runder und klarer, wenn du das noch mitnimmst, was also davor an Lektionen gelaufen ist, weil da so ein Faden durchläuft. Wir haben es heute Morgen schon angekündigt, also heute Abend will ich sprechen über den religiösen Geist. Einige waren schon ganz heiß darauf, habe ich gehört. Ich weiß nicht warum und was Sie sich darunter vorstellen. Möglicherweise sind Sie völlig enttäuscht, weil ich Ihren Erwartungen nicht entspreche. Aber es sind wichtige Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Und die sind heute wichtig und die werden in den kommenden Jahren der endzeitlichen Verwirrung und Verführung noch sehr viel wichtiger werden. Sehr viel wichtiger. Und diese Wahrheiten, die wir uns heute Abend hier anschauen werden, die werden der Braut helfen, auf klarem Kurs zu bleiben und alles auszusondern, was im frommen Gewand daherkommt, aber letztendlich durcheinander bringen will und ablenken will und auf Nebengeleise bringen will. Und deswegen ist das so wichtig. So, meine Definition von Religiosität ist, Menschen in der Regel mit sehr viel Eifer, wollen dem Herrn dienen zu ihren eigenen Bedingungen und nach ihren eigenen Maßstäben. Und da, wo wir das vorfinden, da entwickelt sich eine Religiosität, die für jeden, der die Klarheit des Geistes kennt, einfach unangenehm ist oder sogar unerträglich ist. Und von daher sind natürlich dann Konflikte und Spannungen vorprogrammiert. Das muss so sein. Ein gutes Bild oder ein Beispiel für Religiosität im Alten Testament ist König Saul. Berufen, gesalbt, aber nicht klar. Und er hat nie erlaubt, dass Gottes Geist an seinem Herzen wirkt und sich beschäftigt mit den tiefen Dingen des Herzens, mit seiner Motivation. Und so hat er den Glauben benutzt zu seinem eigenen Vorteil. Und er hat die Dinge des Geistes, die Dinge des Reiches Gottes, die Dinge des Herrn missbraucht für sich zu seiner Ehre. Er war angetrieben von diesem Wunsch, dass jedem Menschen innewohnt, aber das eigentlich gekreuzigt werden soll, wenn wir mit Gott leben, diesem Wunsch, geehrt zu werden, gesehen zu werden, bewundert zu werden, wichtig für wichtig genommen zu werden. Und er war menschengefällig und menschenfürchtig. Als sie die Vorbereitung auf die Schlacht hatten und er dann vorschnell dann, oder weil Samuel sich verspätet hatte, dann das Opfer vornahm, das hätte Samuel tun müssen und er hätte es niemals tun dürfen. Da war seine Begründung, als er zur Rede gestellt wird, ja, das Volk fing an, auseinanderzulaufen. Das ist ein typisches Merkmal für religiöse Menschen. Sie versuchen mit ihren Methoden, das Volk zusammenzuhalten. Nur Gott hält das Volk zusammen. Und wir dürfen niemals über Grenzen gehen, die Gott uns gesetzt hat, mit dem Ziel oder mit der guten Absicht, wir wollen, dass die Leute zusammenbleiben. Und das war das Problem von Saul. Und er war durchdrungen von dieser Motivation, einfach gefeiert zu werden und geehrt zu werden. Der Heilige Geist sagt es dann einfach so, nach einer Situation einer siegreichen Schlacht. Und Saul baute sich ein Siegeszeichen.
Wenn wir damals da gewesen wären und hätten die Gelegenheit gehabt, vielleicht so als Reporter oder so, ja, hätten den Saul interviewt, ja, das ist ja ein wunderbares Denkmal, was hier gebaut wurde und was ist der Sinn und weswegen wurde das errichtet? Was hätte Saul gesagt? Zur Ehre Gottes, alles für den Herrn. Der hätte doch nie im Leben gesagt, das habe ich für mich gemacht, um mich feiern zu lassen, um mich groß sein zu lassen. Der hätte ganz artig und brav und korrekt geantwortet, aber leider eben doch verkehrt, weil es nicht mit seinem Zustand ist, mit dem Zustand seines Herzens in Übereinstimmung war. Alles für den Herrn, alle Ehre dem Herrn. So, der religiöse Mensch ist in Unkenntnis über den Zustand seines Herzens. Er lebt in einer gewaltigen Täuschung. Und je länger diese Täuschung anhält in der Regel, umso dramatischer sind die Auswirkungen. Und ich will erklären, wie so etwas zustande kommt und ich will erklären, was die göttliche Lösung ist, wie man dort wieder herauskommt. Ich beginne damit, dass ich euch daran erinnere, das Wort Gottes lehrt uns, dass es zwei Quellen der Weisheit gibt. Zwei Quellen der Weisheit. Es gibt die menschliche Weisheit und es gibt die Weisheit von Gott. Die Weisheit von Gott kommt aus dem Geist, die Weisheit von Menschen kommt aus seiner Seele. Aus seiner Seele. Und seelische Beiträge in der Gemeinde, seelische Weissagungen, seelische Entscheidungen, seelische Dinge in der Gemeinde haben alle eine Wirkung. Sie bremsen den Fluss des Heiligen Geistes. Und wir müssen sensibel werden, wir müssen das Original kennenlernen, um dann diese Dinge draußen zu halten. Und wir dürfen dann da nicht aus Sympathie reagieren und irgendwie dann Menschen in wichtigen Positionen lassen, nur weil wir denken, ah, die können das nicht verkraften, wenn wir sie aus dieser Position nehmen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo Menschen aus der Gemeinde gelitten haben unter dem Lobpreisleiter und sie sind zum Pastor gegangen und haben gesagt, wir können das nicht mehr ertragen, er ist einfach nicht der richtige Mann für diese Posten und das ist alles andere als auferbauend. Und der Pastor sagt, ich weiß, aber ich habe ihm diesen Platz gegeben, damit es eine Zeit der Wiederherstellung und der Heilung für ihn ist. Das klingt so lieb, nicht wahr? Das klingt so barmherzig und es ist Seele pur. Ein Platz des Dienstes wie Lobpreisleitung ist nicht ein Therapieplatz. Erst kommt die Therapie und dann kommt der Dienst. Aber dieser gute Mann war so überwältigt von seiner Liebe und so weggezogen und traf Entscheidungen, die einfach völlig außerhalb der Ordnung Gottes waren. Und er wollte einem Mann helfen und hat der ganzen Gemeinde geschadet. Und das wäre ein Beispiel. Ich könnte viele, viele andere bringen, aber wir wollen das Wesen einfach anschauen und dann wird das klar werden. Zwei Quellen von Weisheit oder geistlicher Einsicht. Und das eine ist die Seele und es kommt von uns selber und es hat mit dem Reich Gottes, obwohl fromme Vokabeln gebraucht werden, überhaupt nichts zu tun. Es kommt aus einer ganz anderen Quelle und es wird etwas ganz anderes bauen, was uns nachher große Probleme machen wird. Und dann gibt es die Weisheit aus dem Geist. Wenn ihr das zu Hause mal anschaut in Ruhe, dann könnt ihr feststellen, die ersten drei Kapitel vom ersten Korintherbrief handeln eigentlich von diesem Gegensatz Menschenweisheit und Gottesweisheit. Und da stehen sehr bemerkenswerte Dinge da drin. Lasst uns einmal anschauen, 1. Korinther 1, Vers 17. Paulus sagte, Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht, weil Taufe nicht wichtig war. Nicht in Redeweise, jetzt sagt er, wie er seinen Dienst tut, die Verkündigung des Evangeliums, nicht in Redeweisheit. Das ist die menschliche Weisheit. Warum nicht? Damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Hier haben wir eine ganz, ganz fundamentale Offenbarung über die Natur der menschlichen Weisheit. Die menschliche Weisheit macht das Kreuz zunichte. Das bedeutet, die Menschen, die einem Verkündiger zuhören, der aus der Seele predigt und voll von Menschenweisheit ist, sie kommen nicht in Berührung mit dem Kreuz. Weil, da ist wieder der Zusammenhang zum Herzen, wenn wir in der Seele operieren, dann sind wir auf diesem Level von Ehre und Ansehen. Und das Kreuz zu predigen bringt Widerstand und bringt Verfolgung und Ablehnung. Aber jemand, der von diesen verkehrten Motiven geleitet ist, er möchte predigen, um anerkannt zu werden, um bewundert zu werden, um gesehen zu werden, um geehrt zu werden. Und darum kann er sich nicht erlauben, Menschen mit dem Kreuz in Berührung zu bringen, denn einigen wird das nicht gefallen. Das Kreuz, die Weisheit, Menschenweisheit macht das Kreuz zunichte. Aber unsere ganze Erlösung und unsere ganze Heiligung und unser ganzer geistlicher Fortschritt und unser Sieg über die Mächte der Finsternis hängt davon ab, dass wir das Kreuz kennenlernen und dass das Kreuz seinen Platz hat in der Mitte unseres Lebens und dass es dort wirken darf. Das Kreuz ist nicht eine historische Angelegenheit vor 2000 Jahren, sondern es ist eine geistliche Kraft hier und jetzt und sie muss wirken. Jesus sagt, wenn ich sein Kreuz nimmt, kann gar nicht sein Jünger sein. Jüngerschaft ohne Kreuz. Wenn wir das Kreuz ablehnen, ist nicht möglich. Wir können nicht vorwärts kommen, wir können nicht in den Sieg kommen, wir können nicht in eine wachsende Christusähnlichkeit kommen und wir können keine wirkliche Frucht bringen für das Reich Gottes. Wir können vielleicht irgendwelche Dinge aufbauen und wir können andere Leute betören, die auch aus der Seele sind und die können das alles ganz wunderbar finden. Aber Paulus sagt in Korinther 3, am Ende werden alle unsere Werke getestet mit Feuer. Und da gibt es welche, die auf der richtigen Grundlage mit Heu und Stroh und Stoppeln bauen. Und dann kommt das Feuer Gottes und alles, was nicht echt ist, alles, was nicht aus dem Geist kam, wird alles verbrennen. Der Mensch wird gerettet werden, aber ohne Frucht. Ohne Frucht. So, wir sehen, das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht irgendwie eine Sache, der man keine Aufmerksamkeit zu geben braucht. Noch ein bisschen deutlicher an einem zweiten Kapitel, 1. Korinther Kapitel 2. Meine Rede und meine Predigt, Vers 4, bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Jetzt wieder die Begründung. Warum? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das ist eine schockierende Aussage. Paulus sagt hier, es gibt zwei Arten von Glauben. Es gibt den echten Glauben, der gewirkt wird durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Und der wirkt Glaube und Glaube führt zu Krafterfahrungen, dass Menschen vorankommen und Sieg haben und überwinden und Dinge hinter sich lassen können. Und dann gibt es eine andere Form des Glaubens. Und die sieht so ähnlich aus auf den ersten Blick. Aber sie kommt aus einer anderen Quelle und sie hat einen entscheidenden Nachteil. Sie führt nicht zur Kraft. Sie führt nicht Menschen dazu, zu überwinden. Und dann hast du da Menschen, die unter einer solchen Verkündigung groß geworden sind, die können 30, 40, 50 Jahre im Glauben sein. Und die einfachsten Dinge funktionieren nicht in ihrem Leben. Die einfachsten Dinge und sie sind instabil und sie sind abhängig von ihren Gefühlen und sind abhängig von der Meinung von Menschen und einer muss nur aus Versehen einmal schief gucken, dann sind die ganz verletzt und ganz gekränkt und tragen da ganz schwer wochenlang dran. Ihr Lieben, es werden immer mal Menschen komisch gucken und wir brauchen das doch nicht auf uns zu beziehen. Wenn wir geborgen sind im Herrn und wir sind frei von Menschenabhängigkeit und Menschengefälligkeit und diesen Dingen, dann lass sie komisch gucken. Wir können ja für sie beten, dass sie besser gucken. Aber wir sind doch nicht deswegen verunsichert. Wir versinken doch nicht irgendwie. Wir stehen auf dem Felsen, der ist Christus. Und wir sind angenommen. Und das ist das Wichtigste. Mögen alle uns ablehnen. Wir sind schon angenommen. Halleluja, fertig. Aber der seelische Mensch braucht immer die Bestätigung. Braucht immer die Zuwendung, braucht immer die Streicheleinheit. Der seelische Mensch liebt auch eine Seelsorge, wo er stundenlang über seine Probleme reden kann, aber er möchte nicht Verantwortung übernehmen und seine Probleme lösen. Er möchte einfach nur genießen, endlich einmal habe ich diesen Seelsorger, sonst will ja keiner mit mir zu tun haben, aber endlich habe ich einmal diesen Seelsorger, der ist ja vom Berufswegen, von seiner Aufgabe wegen, er ist ja jetzt verpflichtet und der muss jetzt da sein und den habe ich jetzt ganz für mich und das werde ich ausgiebig kosten. Und jeder Seelsorger muss geleitet sein vom Heiligen Geist und eine Seelsorge, die ein Aussaugen ist, wo der Mensch nicht Verantwortung haben will, sondern Streicheleinheiten haben will, muss schleunigst abgebrochen werden. Schleunigst abgebrochen werden. Zum Wohl des Seelsorgers und zum Wohl desjenigen, der angeblich Seelsorge sucht, aber eigentlich etwas ganz, ganz anderes sucht. Versteht ihr das? Wenn du das herzlos findest, dann hast du schon einen wichtigen Hinweis, dass da auch kräftige seelische Elemente in deinem eigenen Leben noch wirksam sind. Es gibt ein Imitat des Glaubens. Und es sieht so ähnlich aus. Man geht in die Gemeinde und man liest auch in der Bibel, man hat Gemeinschaft und man betet auch. Aber es fehlt die Kraft zu überwinden. Es fehlt die Fähigkeit, Dinge klar zu sortieren. Und der religiöse Mensch, der aus der Seele lebt, ist immer durcheinander. Er ist immer durcheinander. Und er hört irgendetwas, er liest etwas und alles stürzt zusammen und dann ist er völlig ratlos und völlig hilflos. Weil er nicht vom Herrn lebt, sondern weil er eigentlich von Menschen lebt. Und das ist Götzendienst. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Paulus sagt, 1. Korinther 2,14, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Er kann mit geistlichen Dingen nichts anfangen. Er kann aus dem Verstand sich Worte Gottes merken oder Prinzipien merken. Aber die, die im Geist wandeln, bemerken sehr schnell, er benutzt immer die richtigen Schriftstellen an der falschen Stelle. Es passt nie. Es ist zwar etwas aus der Bibel, aber es ist völlig aus dem Kontext und es passt nicht in das hinein, was jetzt tatsächlich dran ist. Ein natürlicher Mensch. Und was das Wort eigentlich bedeutet, was da wirklich die Originalbesetzung dieses Wortes wäre, ist ein seelischer Mensch. Ein seelischer Mensch, Psychikos, wo wir das Wort Psyche von her haben. Ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, weil er auf der Ebene der Seele lebt und der Geist bewegt sich auf einer anderen Ebene. Und die beiden treffen sich nicht. Und wer in der Seele lebt, kann geistliche Dinge nicht verstehen. Er kann sie hören, er kann sogar darüber begeistert sein, er kann sogar sie bejahen. Aber weil etwas ganz Wesentliches fehlt, gibt es keine Befreiung und Veränderung von diesem Niveau des seelischen Lebens. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir uns erlauben, zu lange auf der seelischen Ebene zu bleiben, was immer mit Ungehorsam zu tun hat, und ich werde das gleich zeigen, wenn wir zu lange auf der seelischen Ebene bleiben, dann sind wir in Gefahr, uns zu öffnen, dass etwas anderes noch in unser Leben hineinkommt. Und das ist ein anderer Geist, der religiöse Geist, der den Heiligen Geist imitieren möchte, aber der nicht hervorbringen kann, was der Heilige Geist hervorbringt. Lass uns einmal zu Jakobus gehen. Ihr braucht einen langen Atem heute, müsst sehr genau zuhören. Es ist ein langer Marsch durch wichtige Wahrheitsstationen, die wir heute gehen müssen. Jakobus 3, wenn ihr bittere, Vers 14, wenn ihr bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, denkt an Saul. Ja. Das macht ihn rasend, dass die Mädels dort David gepriesen haben, als er von der Schlacht kam und David mehr gepriesen haben als den König Saul. Es machte ihn rasend. Und Eifersucht kam und aus Eifersucht kommt immer Brudermord. Aus Eifersucht kommt Brudermord. Wenn ihr Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Diese Art von Einstellung und Lebensweise ist von der Erde, die kommt nicht vom Himmel. Und dann sagt hier das Wort sinnlich und da haben wir wieder das gleiche Wort seelisch. Von der Erde, seelisch und dann schlussendlich teuflisch. Eigentlich heißt es ganz genau dämonisch. Dämonisch. So, diese Schriftstelle verstehe ich so, dass schlussendlich das seelische Leben eines Christen dazu führen wird, dass er sich öffnen wird für dämonische Kräfte. Und das sind religiöse Kräfte, die hineinkommen und die das Wirken des Heiligen Geistes immer mehr verdrängen. Und immer weniger ist der Kontakt mit der Realität.
Wo Eifersucht, heißt es dann weiter, und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben, oder sagen wir es besser, der Mensch, der geleitet ist von der Weisheit von oben, erstens rein, friedvoll, religiöse Menschen streiten. Und je länger du dich mit ihnen unterhältst und etwas klären willst, umso größer wird die Wolke des Nebels und der Verwirrung, die sie erzeugen. Du kannst mit ihnen nicht reden. Du kannst nicht Dinge klar kommunizieren, weil sie alles verkehrt verstehen und alles durcheinander bringen und meistens in einem ziemlichen Redeschwall dann versuchen, dich zu überzeugen, weil sie nicht belehrbar sind. Der religiöse Mensch ist nicht belehrbar. Friedvoll, milde, folgsam. Das sind die Menschen des Geistes, folgsam, denen kann man etwas sagen, die kann man korrigieren. Voller Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Aber der religiöse Mensch hat sehr viel Bosheit noch in seinem Herzen, aber setzt ein unerträgliches religiöses Lächeln auf. Das ist ein Gefriert. Dass man sagt, Hilfe, was ist da los? Und ich denke, wenn ich so ein paar Beschreibungen gebe, dann bei dem einen oder anderen irgendwie gibt es da kleine Aha-Erlebnisse und man versteht irgendwie komische Gefühle dann irgendwie besser. Judas redet auch sehr über dieses Thema und da geht es auch um die Gemeinde und Menschen haben sich eingeschlichen, bringen dort eine falsche Gnadenbotschaft und so weiter. Und dann der ganze Judasbrief geht eigentlich nur darum, jedenfalls bis Vers 20, diese Leute zu beschreiben in ihrem Auftreten, in ihrem Wesen. Und dann, Vers 20, dann kommt die Antwort, nämlich ein Leben im Geist. Wir beten im Geist und wir halten uns in der Liebe Gottes. Aber lass uns mal ein Merkmal hier anschauen. Vers 16, diese sind Murrende, die mit ihrem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Da haben wir wieder das. Da sind Begierden in ihrem Herzen, die eigentlich nicht akzeptabel sind, die Gott möchte, dass sie da Buße tun, dass sie das ans Kreuz bringen, dass sie das raustun aus ihrem Leben, sich davon abwenden. Aber weil sie das Licht Gottes verschmähen, sie leben in diesen alten Begierden, etwas sein zu wollen, eine Rolle spielen zu wollen, gesehen zu werden, angesehen zu wollen, Macht zu haben und all diese Dinge. Das ist immer noch da, das ist nicht gekreuzigt. Ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Das ist so ein markantes Merkmal von religiösen Menschen. Sie schmeicheln. Aber nicht, weil sie loben wollen und weil sie wirklich irgendwie etwas Konstruktives beitragen wollen, sondern weil sie Hintergedanken haben. Früher nannte man solche Personen Kanzelschwalben. Ja, die dann nach dem Predigt so immer um die Kanzel rumschwirren und oh, wunderbar und klasse und toll und oh, so schön und so auferbauend und so weiter. Wir sollen loben, ja. Aber das Herz muss rein sein. Und wenn man ein Lob präsentiert kriegt und danach schon merkt, jetzt soll man für eine Stunde in ein Gespräch gezogen werden, das ist ein fieser Deal. Lesen wir weiter. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Irdisch Gesinnte. Und hier dieses Wort, irdisch Gesinnte, ist wieder seelisch. Wieder das gleiche Wort, Psychikos. Also im 1. Korinther 2 und in Jakobus 3 und noch einmal hier in Judas 19, irdisch Gesinnte, sie sind seelisch ausgerichtet. Sie werden von ihrer Seele bestimmt, nicht von ihrem Geist. Irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Und ich verstehe das so, sie haben nicht die Herrschaft des Geistes in ihrem Leben, weil sie das nicht zugelassen haben, weil sie da nie nachgestrebt haben. Sie mögen Kinder Gottes sein, sie mögen von Neuem geboren sein, sie können auch in neuen Sprachen sprechen, aber sie sind nicht geleitet, sie sind nicht unter der Leitung und der Führung und der Zucht und der Korrektur des Heiligen Geistes. Sie leben in der Seele. Und Jesus sagt, Nachfolge bedeutet, wir geben unsere Seele. Das heißt nicht, dass wir danach ohne Seele sind, aber das bedeutet, Gott tut ein Werk durch das Kreuz
Und die Seele hat nicht mehr die dominierende Macht über unserem Leben. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, also im Sinne von es sucht und behalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und dieses Wort Leben kannst du genauso gut mit Seele übersetzen. Wer seine Seele erhalten will, wird alles verlieren. Aber wer seine Seele bereit ist zu verlieren, wird in den Bereich des Geistes kommen und wird dann auch eine Seele bekommen, die mit Gefühlen das geistliche Leben unterstützt, aber nicht konträr ist. Wir sind nicht abhängig von der Seele. Okay, soweit. Wir nähern uns den entscheidenden Dingen. Jetzt gehen wir zu 2. Timotheus. Eben haben wir es schon gesehen in Judas. Also er bezieht sich auf die Endzeitverwirrung und das Endzeitdurcheinander, das die Apostel schon vorher gesagt haben. Das schauen wir uns ein bisschen näher an jetzt. In 2. Timotheus 3, das ist eine ganz, ganz wichtige Passage, um zu verstehen, was ist der Konflikt in dem Haus des Herrn in der Endzeit. 2. Timotheus Kapitel 3. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und dieses Wort schwere ist eigentlich ein Wort, was man sonst für Menschen gebraucht, weil die eben schwierig sind. Und hier haben wir schwere Zeiten. Das heißt, die Zeiten werden schwierig sein, weil wir es zu tun haben werden mit schwierigen Menschen, die folgende Merkmale haben. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen. Und jetzt hör zu, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Hier auf einmal merkst du, Paulus redet überhaupt nicht von der Welt, er redet von Gläubigen. Er redet von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen. Wir sind erlöste Kinder des Herrn, wir sind von Neuem geboren, wir sind errettet. Aber ihr ganzes Interesse ist total auf die Erde bezogen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Die eine Form der Gottseligkeit haben, eine äußere Form der Frömmigkeit, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, wenn du sie darauf ansprichst, auf ihren Lebensstil, wo sie sich allen Vergnügungen, die angeboten werden, an den Hals werfen und wo sie geldliebend sind und wo sie unenthaltsam sind, zügellos, zuchtlos leben und all diese anderen Dinge dort, dann sagen diese Leute, was willst du? Wir sind doch nur Menschen. Das ist doch normal, wie wir leben. Wir sind doch keine Übermenschen. Sie leugnen die Kraft von Golgatha, die eine Kraft ist, die uns freisetzt von unserer selbstsüchtigen Natur. Das leugnen sie. Und sie finden das vollkommen normal und in Ordnung, wie sie leben. Da ist kein Verlangen danach, Christus wirklich ähnlich zu werden. Und sie finden sogar, diese Leute finden sogar die, die nach Jesus Ähnlichkeit streben, religiös, interessanterweise. Wenn sie sehen, wie die Gott suchen, vielleicht noch mit Fasten, dann sagen sie, Fasten ist religiös. Das sagen die Leute, die in diesem Herzenszustand der Kälte leben und der Gleichgültigkeit. Ganz interessant. Und von diesen wende dich weg. Und dann in Vers 7 offenbart der Heilige Geist durch die Lehre von Paulus das Grundproblem und was auch der Schlüssel wäre, um aus diesem unechten Christsein herauszukommen. In Vers 7 heißt es, die immer, und oben in Vers 6 heißt es noch wieder, von mancherlei Begierden getrieben. Immer wieder das Gleiche. Sie haben mit den Begierden, mit den normalen menschlichen Begierden, die wir alle haben, nicht gehandelt und haben damit nicht getan, was Gottes Wort sagt. Und sie haben das Kreuz nicht angewandt. Die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So, die sind sogar motiviert, die sind eifrig, Die machen mehr als andere Leute. Die gehen zu Seminare, zu Konferenzen, haben viel mehr Bücher oder Predigten zu Hause und sie beschäftigen sich mit diesen Dingen. Sie lernen und lernen und lernen. Und Paulus bescheinigt ihnen, ja, sie geben sich viel Mühe, aber sie werden nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist absolut schockierend. Das heißt, es ist alles umsonst. Sie könnten sich besser an die Aare setzen mit einer Angel, da wären sie gesegneter, als wenn sie versuchen, irgendwie was zu lernen, was sie doch nicht kapieren können. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben über Wahrheit gesprochen und die Bedeutung von Wahrheit und wie Hingabe an die Wahrheit aussieht in den Morgen-Sessions. Wenn sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, können sie nicht frei werden. Weil die Befreiung vom alten Wesen, die Befreiung zum Gehorsam, die Befreiung zu einem heiligen Leben, das sogar noch Spaß macht, kommt durch die Erkenntnis der Wahrheit. Auf keine andere Art und Weise. Wenn die Erkenntnis der Wahrheit nicht kommt, wird keine Freiheit kommen. So, das sind ganz elende Menschen. Wenn man ihnen sagen würde, du weißt du, all dein Lernen nützt nichts, sie würden schwer gekränkt sein. Und sie würden sagen, ihr versteht mich nicht. Paulus durchschaut diese Dinge und er sagt, die ganze christliche Betriebsamkeit nützt nichts, wenn das Herz verkehrt bleibt. Und was ist mit dem Herzen? Auf die Weise, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, das waren nach der Überlieferung die Zauberer in diesem Konflikt damals bei Pharao, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Sie widerstehen der Wahrheit. Also, sie sind auf Kriegsfuß mit der Wahrheit. Sie wollen nicht Wahrheit an sich heranlassen, denken aber gleichzeitig von sich, dass sie total hingegeben sind und dass sie ganz demütig sind. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und sie sind verdorben in ihrer Gesinnung. Ihre ganze Denkweise ist korrupt. Und deswegen sind sie, was die Glaubensdinge angeht, völlig unbewährt. Was für eine Tragik. Ein bisschen weiter spricht er noch von diesen Menschen. Vers 13, böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das ist der religiöse Mensch, der lang genug der Wahrheit widerstanden hat und sich geöffnet hat, ohne dass er das wollte und sich dafür jetzt aktiv entschieden hat, aber einfach, er ging nicht mit dem Heiligen Geist und hat die Erziehung und die Prägung und das Training des Heiligen Geistes verworfen und kam aus dem Schutz Gottes heraus und etwas übernimmt ihr Leben auf so subtile Art und Weise, ohne dass sie es merken. Solche Menschen können sogar Pseudo-Erfahrungen haben mit einem Pseudo-Jesus. Sie steigern sich hinein in Gefühle, sie steigern sich hinein in eine Beziehung zu Jesus, die gar nicht real ist. Die Bibel sagt ganz klar, was die Merkmale sind eines Menschen, der hingegeben ist und der Gott wirklich lieben möchte. Das ist immer zu sehen auf der zwischenmenschlichen Ebene. Wenn ein Mensch nicht, Johannes sagt es so, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber wir lieben den Bruder nicht, wir sind einfach Enttäuschung. Und wenn ein Mensch sagt, ich gehöre Gott und ich gehorche Gott und er kann nicht in der Gemeinde gehorchen, dann ist er in einer Täuschung. Er lebt eine Beziehung, die er sich total ausgedacht hat. Oder, wenn es noch schlimmer wird, der religiöse Geist ihm auch noch vorgaukelt. Also ein solcher Mensch kann sehr hingegeben erscheinen in der Anbetung. Und kaum ist die Anbetung fertig und du sagst als Hausgesellter, lieber Bruder oder liebe Schwester, wir müssen einmal sprechen, da ist ein Problem. Oh nein, 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 das nehme ich überhaupt nicht an. Der Herr hat mir gesagt, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin rein und fertig. Du kannst mit solchen Leuten nicht reden. Du kannst mit denen nicht reden. Und je mehr du versuchst, umso mehr werden sie wie ein Tintenfisch eine Nebelwolke irgendwie ausstoßen. und man fasst ins Leere. Da ist nichts mehr da, wo man mit handeln kann, weil das alles irgendwie sich auflöst in einen Schwall von frommen Worten und du kommst nicht durch. Ich glaube, Seelsorger von euch oder manche Seelsorger haben schon solche Erfahrungen gemacht. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich. Das ist eine Bindung. Das ist wirklich etwas ganz Fatales. Und diese Menschen sind verführt und sie werden dann, weil sie ja so eifrig sind, andere zu ihren Irrtümern verführen. Das werden wir gleich noch sehen, worauf die besonders scharf sind und was die ganz wichtig finden und was für sie ein großes Thema ist. Und dann gleich drei Verse weiter kommt dieser wunderbare Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann kommt er wieder zurück zu diesem Problem, zu diesem Phänomen, dass sehr, sehr viele Gläubige in den letzten Tagen eine neue Form von Christsein erfinden werden und die Bibel nennt das den großen Abfall. Menschen in großer Zahl werden abfallen vom Herrn. Das ist ein wesentliches Merkmal der endzeitlichen Ereignisse, weil wenn der Abfall kommt, 2. Thessalonicher 2, dann bereitet das den Weg für den Antichristen. Und wenn der Antichrist kommt, dann kommt der Christ. Halleluja, das ist die Reihenfolge. Das erklärt Paulus in 2. Thessalonicher 2, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ihr könnt euch das anschauen. Der große Abfall, und genau das beschreibt er auch hier. Im nächsten Kapitel, da war ja keine Kapiteleinteilung, sondern es ging einfach weiter. Paulus ist immer noch in dem gleichen Gedankengang. Er redet von Gläubigen, die auf ihre eigene Art und Weise versuchen wollen zu leben und die all das Gute und Gesunde und Heilbringende verwerfen und sich auf alle möglichen seltsamen Dinge konzentrieren. Predige das Wort, Vers 2, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe. Das bedeutet, beweise von der Schrift, dass bestimmte Haltungen und Einstellungen und Gesinnungen verkehrt sind. Das bedeutet das Wort Überführung. Eine Predigt, eine Lehre soll Menschen, die auf dem falschen Weg sind, überführen. Eine Predigt ist nicht dazu da, alle zu streicheln, egal wie verkehrt sie sind. Eine Predigt ist dazu da, Menschen zu helfen, auf dem geraden Weg zu gehen. Und die, die schon auf dem geraden Wege sind, werden dankbar sein für die Erinnerung, auch wenn das im Moment nicht für sie ein Problem ist. So niemand wird Anstoß nehmen. Die einzigen, die Anstoß nehmen an einer ermahnenden Botschaft, sind die, die keine Ermahnung haben wollen. Seid ihr einverstanden? Kann man das so sagen? Ja, man kann, man muss sogar. Warum wird Timotheus von Paulus so ausdrücklich noch einmal dazu ermutigt, zu ermahnen mit aller Langmut und Lehre? Denn, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selber Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln, den menschlichen Erfindungen hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Hier spricht Paulus von dem großen Abfall. Es beginnt das Kapitel damit, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. Menschen, die gläubig sind und die sagen, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus, kommen an einen Punkt, wo sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Die gesunde Lehre wollen sie nicht mehr, sondern nach ihren eigenen Begierden. Hier haben wir wieder, das ist im Thema der religiöse Mensch, der religiöse Geist, ein Schlüsselwort, Begierden. Jemand wird religiös, weil er die Begierden seines Herzens nicht kreuzigt. Das ist der Grund, warum jemand religiös wird. Nach ihren eigenen Begierden wollen sich selbst Lehrer aufhäufen, die ihnen irgendwelche interessanten, spannenden, noch nie gehörten, ganz neuen Dinge erzählen. ganz neue Offenbarungen, die wir 2000 Jahre nicht gewusst haben. Aber sie kommen jetzt mit ganz neuen Dingen und Dingen, die du auch nicht in der Schrift findest. Oh, was der sagt. Nein, das in der Schrift findest, das ist viel weiter als die Schrift. Wenn du so etwas hörst, sag bye bye, nicht mit mir. Was ich suche, ist ein Glaube, wie die Schrift sagt. Das ist der einzige Glaube, den Gott versprochen hat zu segnen und dem Zeichen und Wunder folgen werden. Der einzige Glaube, mit dem wir wirklich Gott erleben können. Die gesunde Lehre können sie nicht mehr ertragen. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Aber die Wahrheit ist das, was ihnen helfen könnte. Die Wahrheit ist das, was sie frei machen würde. Die Wahrheit ist das, was sie in Gemeinschaft mit Gott bringen könnte und sie zu Überwindern macht. Und sie wollen das nicht. Sie verwerfen das. Ihr ganzer Geschmack, was ist eine gute Lehre, was ist eine gute Predigt, ist völlig verdreht. Und sie fahren auf Dinge ab, wo die Menschen des Geistes sagen, um Himmels Willen, wie kann man so ein Zeug sich überhaupt anhören? Hallo. Und diese Zeit, die Paulus prophezeit hat, ist heute. Heute ist die Zeit und wird in den nächsten Jahren immer mehr. Gewaltige Kräfte der religiösen Verführung sind auf den Weg geschickt gegen die Gemeinde. Und jetzt ist die Zeit, uns zu gründen im Wort Gottes und aus unserem eigenen Leben und dann aus der Gemeinde alles rauszutun, was nicht wirklich vom Herrn kommt. Und wenn wir mit dem Wort Gottes gehen, werden unsere Sinne geschärft und wir werden immer klarer erkennen, das ist der Geist Gottes und das andere ist nicht der Geist Gottes. Und von den Dingen, die nicht wahr sind, die nicht echt sind, die nicht rein sind, die nicht vom Himmel kommen, wollen wir nichts zu tun haben. Halleluja. So Gläubige wenden sich ab von der Wahrheit. An anderer Stelle sagt Paulus sogar, da werden dann in der Gemeinde, 1. Timotheus 4,1, in der Gemeinde Lehren von Dämonen sein. Also Dämonen, nicht Lehren über Dämonen, sondern Lehren, die inspiriert sind von Dämonen, wird es in der Gemeinde geben. Und Leute kennen so wenig den Herrn und kennen so wenig das Wort Gottes, dass sie das sogar annehmen werden. Jetzt gehen wir zu 2. Korinther. Und da sehen wir, wie das in der Praxis dann wirklich funktioniert. Wie geschieht das, dass Menschen getäuscht werden und einen religiösen Geist empfangen? Das ist eine absolut schockierende Aussage hier. Und was ich so bemerkenswert finde oder tragisch finde oder was zeigt, wie wenig fortgeschritten in geistlichen Dingen wir sind. Diese Passage sollte doch jeden Christen absolut hellwach machen und sagen, also wenn das so ist, wenn diese Gefahr besteht, dann muss ich alles tun, was in meiner Macht ist, um mich zu schützen vor so einer Täuschung. 2. Korinther Kapitel 11, ich lese noch einmal Vers 2, den hatten wir uns schon einmal angeschaut. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das Ziel des apostolischen Dienstes ist, die Brautgesinnung zu wecken und zu fördern und Menschen in diese heilige Einseitigkeit und diese heilige radikale Hingabe an Christus als den Bräutigam hervorzurufen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Angriff des Feindes, das habe ich auch schon gesagt, ist auf unsere Gesinnung, auf unsere Haltung. Er legt es nicht unbedingt darauf an, Menschen dahin zu bringen, dem Glauben ganz abzusagen. Nein, es reicht ihm vollkommen aus, wenn Menschen sagen, naja, man muss ja nicht immer so genau sein, man muss es ja nicht immer so wörtlich nehmen, man muss ja nicht immer versuchen, irgendwie sich nach dem Herrn auszurichten und in allen Bereichen, zu allen Zeiten irgendwie sich nach der Ordnung Gottes aus. Ich meine, wir sind auch Menschen, wir haben auch Bedürfnisse und so weiter und so weiter. So reden die dann. Ja, wir haben Bedürfnisse und wir haben gute Bedürfnisse und die wie der Heilige Geist fördern und wir haben zerstörerische Bedürfnisse und Begierden und Gott möchte, dass wir durch das Kreuz davon befreit werden.
Wir sollen weggeführt werden von der Gradheit, von der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit Christus gegenüber. Das ist, was das Wort Einfalt bedeutet. Und jetzt, schau genau hin, jetzt beschreibt er, wie findet denn dieser satanische Angriff statt auf unsere Gesinnung? Wie macht es der Teufel, um Menschen abzuziehen aus dieser Hingabe, dieser Sehnsucht nach Entschiedenheit und Klarheit und Herzensreinheit? Wie macht es der Teufel? Denn wenn der, welcher kommt, er redet jetzt von diesen, in ganze Kapitel 10 und 11 ist Auseinandersetzung mit falschen Dienern Gottes, die in die Gemeinde gekommen waren, nachdem er dann weg war und dort allerlei Unfug angerichtet haben. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt durch unseren Dienst, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Hast du es gemerkt, wovon der redet? Der redet von Christen, von neuem geborenen, geisterfüllte Christen, und die empfangen durch einen verkehrten Dienst, den sie annehmen, sie öffnen sich dafür und sie empfangen einen falschen Geist. Einen anderen Geist, die sind Kinder Gottes, die haben den Heiligen Geist empfangen und dann empfangen sie noch zusätzlich einen anderen Geist, den sie besser nicht empfangen sollten. Und das ist der religiöse Geist. Und warum haben sie das empfangen? Weil sie sich einen anderen Jesus wünschen, der ihnen Dinge erlaubt, die das Wort Gottes nicht erlaubt. Der ihnen eine Freiheit gibt, die das Wort Gottes überhaupt nicht unter Freiheit versteht. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium. Wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Du hast das Evangelium gehört, dadurch hast du verstanden, da ist Jesus, mein Retter. Du hast das angenommen, du hast die Botschaft von Jesus angenommen und dadurch hast du den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt sind hier Menschen unterwegs in dieser Gemeinde in Korinth und sie predigen einen anderen Jesus, den Paulus nicht gepredigt hat. Und sie predigen ein anderes Evangelium. Und sie machen auch Paulus sehr schlecht, dass sie es an anderen stellen. Ja? Und binden Menschen an sich. Und durch diesen falschen Dienst empfangen sie einen falschen Geist. Das ist absolut tragisch. Und die einzige Antwort eines vernünftigen Menschen kann sein, okay, wenn es diese Gefahr damals gab, und Paulus davor warnt, dass auch in der Endzeit so etwas sein wird. Und Jesus sagt, viele falsche Christusse werden aufstehen. Ja, also Menschen reden von falschen Christussen. Ja. Dann, was ist mein Schutz? Ich lerne den wahren Jesus kennen und ich weiß ganz genau, was das wirkliche Evangelium ist. Und wenn irgendeine Botschaft gebracht wird, die nicht das wahre Evangelium ist, ich werde mich dem nicht öffnen. Ich werde damit nichts zu tun haben. Aber viele, viele Gläubige sind so blind und so naiv und sie denken einfach, wenn der Name Jesus vorkommt und wenn ein Bibelvers vorgelesen wird, dann ist das alles von Gott. Aber es gibt sehr anerkannte, sehr bekannte, sehr einflussreiche Prediger, die nicht das Evangelium von Paulus predigen. Und die den Leuten etwas versprechen und die Leute fördern in ihrer Gier nach irgendetwas. Und es ist nicht das Evangelium. Und es wird dort nicht die Furcht Gottes hervorgebracht. Gesunde Lehre kannst du daran erkennen. Die Frucht von gesunder Lehre ist immer eine Zunahme der Gottesfurcht. Das ist das Merkmal von gesunder Lehre. Wenn Leute liberaler werden in ihren Anschauungen, wenn Leute anfangen, irgendwie Dinge zu akzeptieren, die das Wort Gottes als schlecht verwirft und sagt, wir sollen damit nichts zu tun haben. Wenn Menschen in eine Freiheit der Gnade kommen, wo nur noch die Liebe Gottes da ist und ist alles egal, Gott hat uns lieb und Gott vergibt uns sowieso und Gott versteht uns und Gott kennt unser Herz und all diese Sprüche. Ein Evangelium, was nicht dazu führt, dass Menschen entschiedener werden, klarer werden, brennender werden und mehr dieses Verlangen haben. Ich will, dass Gott durch mein Leben geehrt wird.
ist nicht das Evangelium, das vom Himmel kommt, das Paulus verkündigt hat. Amen. Und je mehr wir das klare Evangelium verstehen, sind wir ausgerüstet, an diesem Maßstab alles andere zu messen. Paulus sagt, sein Evangelium ist für alle Zeiten der Maßstab, an dem jeder Verkündiger sich messen lassen muss. Jetzt gehen wir zu einem Beispiel in der Schrift, wo Menschen tatsächlich diese Tragik erlebt haben. Wir gehen zum Galaterbrief. Und ganz anders als alle anderen Briefe steigt Paulus sofort ein und konfrontiert sie. Sogar die Korinther, die so fleischlich waren, bekommen noch liebe, gute Worte am Anfang. Aber die Galater, gleich von vornherein, werden sie konfrontiert mit diesem schlimmen Thema. Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Die haben ein anderes Evangelium angenommen, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Und lass uns die Merkmale anschauen, oder was Paulus sagt über ihren geistlichen Zustand. Kapitel 3, Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Dieses Wort bezaubert bedeutet das, was es auch im Deutschen bedeutet. Bezaubert, unter einen Bann gebracht, unter einen dämonischen Einfluss gebracht. Christen, die von Neuem geboren waren, erfüllt vom Heiligen Geist, hervorgebracht durch den Dienst von Paulus, wenden sich von seinem Evangelium ab, nehmen ein anderes Evangelium an, ein Evangelium, das gar kein Evangelium ist, sondern auf einmal wird alles umgedreht und Gesetzlichkeit ist der große Renner. Und die Leute denken, sie können Gott gefallen, indem sie alle möglichen Regeln aufstellen und alle möglichen menschengemachten Ideen dort folgen. Und das musst du tun als Christ und das darfst du nicht und das ist wichtig und das und die Feste und dies und das und jenes und all diese Dinge. Und sie versuchen, durch eigene Werke gerecht zu werden. Einen Morgen haben wir darüber gesprochen, wie das wirkliche Evangelium aussieht. Und das war keine Kleinigkeit, das hat sie in Berührung gebracht mit dämonischer Kraft. Sie wurden bezaubert, sie kamen unter einen Bann, den doch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Dann in Galater 5, ich sage euch, dass Christus euch nicht nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Also, die kriegten auf einmal gesetzliche jüdische Einflüsse und Leute kamen und sagten, ja, ihr seid Christen geworden, aber pass auf, das ist der Gott Abrahams und jetzt müsst ihr leben nach diesem und das und ihr müsst euch beschneiden lassen und all diese Dinge und so weiter. Und sie kamen unter das Gesetz. Und Paulus sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich weiß nicht, wie das in eurem Land ist, weil ich einfach mich nicht auskennen in der geistlichen Landschaft, aber in unserem Land haben wir einen zunehmenden, extrem religiösen Trend, Menschen wieder unter das Gesetz zu bringen. Und Leute gehen durch die Lande und verkünden, du bist Kind Gottes, dann musst du den Sabbat halten. Und dann musst du Freitagabend die Kerze anzünden und dann musst du den Sabbat begrüßen, als wenn er da durch die Tür hereinkäme. Ich bin in einer Konferenz gewesen, da waren vielleicht 1000 Leute. Und das war Freitagabend und der Mann Gottes kam und sagte, also ihr wisst ja, heute ist der Schabbat und jetzt werden wir Folgendes machen, jetzt stehen wir alle auf, jetzt schauen wir da zu der Tür und jetzt kommt da der Schabbat herein und wir werden ihn begrüßen ganz artig und Schabbat Shalom sagen, alle Mann. 1000 Leute minus 4 standen auf. Das war ich und meine 3 Begleiter. 1000 Leute standen auf, guckten artig zur Tür, obwohl da nichts zu sehen war. Und sagten Shabbat Shalom. Und dann hat dieser Mann gesagt, und das müsst ihr jetzt zu Hause jeden Freitagabend tun. Und keiner steht auf, keiner protestiert und keiner sagt, hey, Das ist nicht das Evangelium. Wir sind Kinder Gottes, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind nicht verpflichtet, unter diesem jüdischen Ding zu leben. Wir sind keine Juden, wir werden es niemals sein. Wir sollen Juden lieben und die Gemeinde hat eine wichtige Verantwortung für Israel in der Endzeit. Aber wir sind keine Juden und wir leben nicht jüdisch. Und wenn irgendeiner daherkommt und dir was von koscher Essen erzählen will und von das Schweinefleisch nicht gut ist und dies und das und jenes und so weiter, dann kannst du wissen, wen du da vor dir hast. Einen Gesetzesvertreter. Und er will dir deine Freiheit nehmen. Und Paulus sagt, hey, wenn ihr um das Gesetz geht, dann nützt Christus euch nichts mehr. Was für eine Tragik, die sind erlöst, aber Christus nützt ihnen nichts mehr. Noch ein bisschen später sagt er dann, Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das heißt, dieses wunderbare Leben der Kraft, der Ermutigung und der Belebung und des Trostes und der Erfrischung, die wir haben können in der Gemeinschaft mit Gott, war nicht mehr für sie zugänglich. Sie waren abgeschnitten, sie waren noch Kinder Gottes, klar. Aber de facto im praktischen Leben war da keine lebendige Verbindung mehr mit Christus. Und das heißt, wenn das so bleiben würde, sie würden keine Frucht bringen, weil Christus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, damit ihr Frucht bringt. Aber sie blieben nicht, weil sie unter das Gesetz kamen und sie wurden abgetrennt, haben sich selber abgetrennt von Christus. Das hat das ganze Werk von Paulus dort bei den galatischen Christen in Frage gestellt. Und darum kam er geradewegs zum Thema und hat alles nette Vorreden weggelassen und hat gesagt, Leute, pass auf, so geht das nicht. Das ist brandgefährlich, was ihr da macht. Vers 7, ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Hier wird es vollends klar, was das Ziel des religiösen Geistes ist. Menschen davon abzuhalten, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist das Ziel des religiösen Geistes. Und statt Gehorsam gegenüber der Wahrheit kommen eine Menge menschliche Geschichten, menschliche Erfindungen und Regeln und Gesetze und Dinge, die auf einmal alle irgendwie wichtig werden. Und das sollen wir beachten und das müssen wir tun und dies und das und jenes. Und so musst du beten. Da kursiert jetzt eine ganz bizarre Lehre in unserem Land. Da kannst du nicht einfach mehr zu Jesus beten, sondern da musst du eine Formel aufsagen. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist und eine ganz lange Formel. Das ist der einzige Schutz, dass du nicht angeblich einen falschen Jesus anredest. Und jetzt sind diese armen Menschen nicht mehr frei, einfach zu sagen, Jesus, ich liebe dich, sondern die müssen eine Formel abspulen und wehe, da fehlt ein Teil in der Formel. Das ist der religiöse Geist. Und er bringt Leute unter Knechtschaft. Die Freiheit ist weg, die Freude ist weg. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Kinder Gottes sind ausgeliefert dem Heiligen Geist und der will uns lehren und motivieren und inspirieren, der Wahrheit zu gehorchen. Wenn der religiöse Geist eingeladen wird und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wird er uns hindern, der Wahrheit zu gehorchen. So seht ihr, dass das keine Kleinigkeit ist. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, was hier in Gefahr ist. Und darum ist Paulus so massiv. Und wir denken, meine Güte, kann er nicht ein bisschen netter sein? Er sagt zu den Galatern, pass auf Leute, damit das ganz klar ist, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ich, also Paulus, verkündet hat, der sei verflucht. Und das ist mir vollkommen egal. Und wenn das mit gewaltigen, übernatürlichen Manifestationen einhergeht und ein Engel kommt sogar und irgendwie alle möglichen großartigen Dinge passieren da, wenn der etwas anderes sagt, als das, was Paulus gesagt hat, der soll verflucht sein. Ich meine, das sollte denen zu denken geben. Da sollten sie sagen, hallo, also,
Die Verkündigung von Paulus ist der Maßstab. Und jedes Evangelium muss daran gemessen werden. Ein wesentliches Kernstück dieses falschen Evangeliums, das verbreitet wird, ist, wir sollen nicht so viel über Sünde reden. Das macht den Leuten ein schlechtes Gewissen. Das Problem der Menschen ist nicht Sünde, sondern ein Mangel an Selbstwert. Und deswegen müssen wir ihr Selbstwertgefühl aufheben. Und das ist ein Evangelium des Selbstwertes. Und es wird von namhaften Leuten, von weltweit anerkannten und geliebten Fernsehpredigern verbreitet. Und sie sagen, wir wollen nicht von Sünde reden. Weil wenn wir von Sünde reden, dann kommt Verdammnis über die Leute. Jesus hat von Sünde geredet und die Apostel haben von Sünde geredet. Man kann von Sünde reden, ohne die Leute niederzuknüppeln. Man kann von Sünde reden und sagen, hey, da ist ein Ausweg, da ist das Kreuz und du kannst frei werden und du kannst stark werden im Geist und du kannst rauskommen und diese Dinge hinter dir lassen. Du kannst sogar starke Wünsche, die dich bis jetzt beherrscht haben, du kannst die sogar töten. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Heute Morgen habe ich das kurz erwähnt und jemand kam zu mir und hat gesagt, ja, das habe ich ja schon lange nicht mehr so klar gehört. Da kann man was in sich selber töten. Ja, das ist ja fantastisch. Dann muss ich das jetzt gleich mal machen. Da wird jetzt was getötet in mir. Da ist nämlich was, was da nicht hingehört. Halleluja. Das sind die Basics des christlichen Glaubens. Unzucht, Unreinheit, böse Begierde und so weiter können getötet werden. Aber nur, wenn du im Geist bist, nur wenn du die Waffen des Geistes hast, nur wenn du stark wirst, dann kannst du aufstehen gegen das, was dich beherrscht hat. Sie werden aufstehen gegen ihre Bedränger, heißt es in Jesaja. Und sie werden gefangen nehmen, die, die sie gefangen genommen hatten. Das ist die Umkehrung, das ist das Evangelium. Halleluja. Kolosser 2, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Dann kommt ein Einschub und dann geht's weiter mit dieser Thematik. In Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreff eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Vor wenigen Wochen war ich auf einer Konferenz und da kam ein Bruder zu mir, ein älterer Bruder, und er wollte mich dazu bekehren, dass es absolut notwendig ist für mein Seelenheil, dass ich den Sabbat halte. Er wollte allen Ernstes mich dazu bekehren. Er wusste nicht, wer ich bin und dass das nicht funktioniert bei mir, ja. Aber er hat es versucht, er meint es gut, aber total irregeleitet. Ich sage, Bruder, pass auf, machen wir es so, studiere deine Bibel und schicke mir per E-Mail einen einzigen Bibelvers, wo den Heidenchristen auferlegt wird, sie sollen den Sabbat halten. Und wenn du mir den schickst per E-Mail, dann können wir mal telefonieren und können dann irgendwie über die Sache sprechen. Dann gab er mir eine Reihe von Schriftstellen, aber natürlich alles andere als das, was ich ihm gesagt habe. Er hörte gar nicht zu. Er war so besessen von der Idee, er muss Menschen zum Sabbat bekehren. Religiöse Menschen werden sehr fanatisch. Und eine kleine Lieblingsidee am Rande wird für sie das große Thema. Und alles geht darum. Es gibt bei uns Leute, die sagen, du musst auf den Namen Jesu getauft werden. Und wenn du auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft bist, dann bist du falsch getauft und dann müssen wir dich jetzt nochmal taufen. Und sie gehen durch die Lande und verwirren die Leute und wollen Leute überreden, jetzt nochmal sich taufen zu lassen und jetzt mit der richtigen Taufformel. Das sind Beispiele und man könnte viele, viele andere führen für den religiösen Geist. Und sie kommen und sie bringen Spaltung und sie bringen Verwirrung und sie bringen Durcheinander. Und wir müssen lernen, von der seelischen Barmherzigkeit befreit zu werden und die Barmherzigkeit Gottes zu bekommen. Und wir müssen lernen, so klar mit ihnen zu sein, wie Jesus mit den Pharisäern gewesen ist und wie Paulus mit diesen Gesetzespredigern gewesen ist. Wer da etwas anderes bringt, als das, was Paulus bringt, der sei verflucht. Ja, Paulus, bitte bleib doch in der Liebe. Als Paulus das geschrieben hat, war er hundertprozentig in der Liebe Gottes. Der seelische Mensch, der Mensch, der sich unter den Einfluss eines religiösen Geistes begibt, bekommt ein anderes Verständnis von Liebe, das nicht die Liebe Gottes ist. Er bekommt eine andere Vorstellung von Demut. Es gibt ein religiöses Imitat von Demut.
vor einigen Wochen, weil ich da mit einer Thematik beschäftigt bin, musste ich mir eine Predigt anhören. Und jemand berichtete von dieser großen Einheitskonferenz, die da gewesen ist, im 07 oder 06, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Okay, da war eine große Einheitskonferenz und da wurde Einheit mit allen möglichen Leuten gefeiert. Und dieser Mann berichtet von der Konferenz und er sagt, besonders aufgefallen ist ihm dort die Demut einer bestimmten Gruppe. Und das hat ihn besonders angesprochen, wie demütig diese Leute waren. Aber diese Gruppe ist gesteuert von einem religiösen Geist. Und ihr ganzes Programm besteht darin, Menschen zu überreden, sich komplett mit ihrem ganzen Leben Maria zu weihen. Sie sagen, die Erneuerung des Glaubens kommt, wenn du dein Leben Maria schenkst. Es ist so ein krasser Gotteslästerung und Götzendienst, dass einem da gar nichts mehr einfällt. Und genau diese Gruppierung ist ihm dort aufgefallen auf der Konferenz als besonders demütig. Die können nicht demütig sein. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß eins, sie können nicht demütig sein. Weil demütig sein bedeutet, in der Wahrheit zu sein, bedeutet, abhängig zu sein vom Herrn. Und wer abhängig ist vom Herrn, wird niemals Leute motivieren, in Rebellion gegen Gott zu gehen und zu Götzendienst zu verführen. Also alles, was er gesehen hat, die waren ein bisschen schlicht gekleidet und die waren sehr bescheiden und die haben immer sehr milde gelächelt. Und waren sehr höflich und sind irgendwie sehr zurückhaltend und nett aufgetreten. Und weil er die Demut Christi nicht kennt, schwelgt er in seinen Beschreibungen davon, wie demütig diese Leute sind. Das sind Beispiele von Verführung, ihr Lieben. Und diese Dinge werden zunehmen. Das wird überall zunehmen. Wir sind ein bisschen voraus dort, aber ich glaube, dass es überall kommen wird. Das ist, was das Wort Gottes sagt, Abfall wird kommen, religiöse Geister kommen und sie betören die Menschen. Und wenn wir Christus nicht kennen, wenn wir ihn nicht im Geist persönlich kennen, sondern nur vom Hörensagen kennen und unsere seelischen Vorstellungen von ihm haben, dann können wir nicht das Imitat, das uns angeboten wird, unterscheiden. Aber wenn wir das Echte kennen, dann riechen wir das von Weitem, sagen, nicht mit mir, nicht mit mir. Einmal waren wir in Urlaub und meine Frau machte den Fernseher an und da war ein christliches Programm. Ich wusste nicht, wer da irgendwie der Sprecher ist. Da war auch im Moment kein Sprecher, sondern Menschen, die gesungen haben. Und als sie den Fernseher anmachte, kam so ein Schwall von religiöser Soße aus dem Fernseher. Und ich habe gesagt, meine Frau, mach das sofort aus. Ich will das nicht noch eine Minute länger anschauen. Das ist ja absolut unausstehlich. Trainiere deinen Geist. Dein Geist wird gelehrt vom Heiligen Geist. Wir können durch stetigen Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Vielleicht dein Kopf gibt noch gute Argumente, warum das doch nicht so schlecht ist. Aber dein Geist sagt, bitte nicht mit mir. Fertig. Niemals. Gib mir 1 Million Franken und ich werde es nicht tun. Der Heilige Geist will sich mitteilen. Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. Wir müssen Gott aus erster Hand kennenlernen, nicht uns an jemanden dranhängen, von dem wir hoffen, der kennt ihn vielleicht. Sondern wir müssen ihn selber kennenlernen. Wir müssen vorwärts kommen und dann sagen wir Hiob, ich kannte ihn ja nur vom Hören sagen, aber nun hat mein Auge ihn gesehen. Und wenn du ihn gesehen hast, wenn du die Schönheit und die Klarheit und die Eindeutigkeit des Herrn gesehen hast und das wahre Evangelium verstehst, was ein Evangelium der Gnade ist und nicht ein Evangelium von einem Regelwerk und von Festen und von Speisen und von dies und das und jenes und so weiter. Wenn du das kennengelernt hast, du bist immun gegen die Täuschung. Und darum ist es so wichtig für jeden, ob du nun denkst, du hast einen religiösen Geist oder nicht, für jeden von uns, und übrigens jeder, der einen religiösen Geist hat, weiß, dass er keinen religiösen Geist hat. Und er weiß das so sicher, dass er nicht mal die Leiterschaft fragt. Er braucht das nicht zu prüfen, er weiß das schon. Hallo? Merkt ihr diese Sätze? Die kannst du noch gebrauchen für deine Hauskreisleitung. Die Täuschung ist so massiv. Der religiöse Geist gibt Menschen einen Frieden, einen Pseudofrieden und eine Gewissheit, dass alles in Ordnung ist. Und sie sind darin so sicher, dass sie nicht mehr prüfen müssen, nicht mehr am Wort und nicht mehr prüfen müssen mit der Leiterschaft. Wie seht ihr das? Ist das in Ordnung? Ist der Weg so richtig, den ich gehe? Wie seht ihr das? Ein religiöser Mensch muss solche Fragen nicht stellen, meint er. Religiöse Menschen sind extrem unabhängig, aber schwärmen davor, was für eine wunderbare Beziehung zum Herrn sie haben. Und andauernd sehen sie den Herrn und andauernd redet der Herr zu ihnen. Aber das sind Seifenblasen. Schaum ohne Substanz. So, der Ausweg ist, dass wir zurückkehren zur Wahrheit, dass wir uns etablieren in der Wahrheit, dass wir der Wahrheit gehorchen, dass wir genau hinschauen, was sagt der Heilige Geist, was sind die Dinge, die jetzt dran sind in meinem Leben, was sind die Schritte, die ich gehen soll. Weil wenn wir vom Heiligen Geist auf etwas aufmerksam gemacht werden und wir gehen einen Schritt, dann gibt er uns mehr Licht. Wenn wir uns weigern, diesen Schritt zu gehen, werden wir das Licht, das wir bekommen haben, verlieren. Und das ist eine ernste Angelegenheit. Das Licht bleibt nicht für immer. Das Licht wird dir gegeben für einen Gehorsamschritt. Vielleicht sagt der Herr, du sollst dahin gehen und demütige dich, bitte um Vergebung, bring die Sache in Ordnung oder was weiß ich, irgendetwas. Und wenn wir uns weigern und wieder weigern und wieder weigern und bei anderen Dingen, dann kann es passieren, dass das Licht uns genommen wird und dass wir nichts mehr sehen und wir werden in Ruhe gelassen. Aber wir können nicht mehr wachsen. Und wir sind gefangen in uns selbst. Und diese Menschen können noch 30 Jahre in der Gemeinde sein, bis sie sich demütigen und sagen, ich will jetzt lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Und auch der Wahrheit zu gehorchen, die durch Leiterschaft kommt. Hallo. Der religiöse Mensch lebt in Unabhängigkeit. Paulus sagt hier, um den Kampfpreis soll niemand euch bringen. Das war immer noch die Kolosser-Passage, jetzt Vers 18. Um den Kampfpreis soll niemand euch bringen, der seinen eigenen Willen tut. In scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. So, der hat eine Menge Eindrücke und Visionen und Begegnungen und alle möglichen Dinge. Aber was ist das Merkmal? Der nicht festhält das Haupt. Aber die sagen, ja, gerade mit Jesus habe ich so eine enge Beziehung, das glaubst du gar nicht. Ich wünsche, du hättest das auch. Der ist mir so nah. Aber wer eine enge Beziehung zu Jesus hat, hat auch eine Verzahnung im Leib. Das ist, was diese Schriftstelle hier aussagt. Der nicht festhält das Haupt, von dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt wird. Wer sich an das Haupt hält, hält sich auch an Gelenke und Bänder und Menschen, die eben in Form von Leiterschaft dafür da sind, das Ganze zusammenzuhalten. Das ist ein wesentliches Merkmal. Und so können wir entdecken, wo wir stehen und können selber uns einschätzen. So, die Lösung ist, wir geben uns hin der Wahrheit. Wir nehmen Korrektur an. Wir demütigen uns. Wir gehen kleine Schritte. Wir übernehmen Verantwortung. Und indem wir gehorsam Schritte gehen, wirkt das Wort Gottes in uns. Und was bewirkt es? Haben wir auch schon gehört, Hebräer 4, Vers 12 und 13, es ist wie ein scharfes Schwert und es dringt durch und trennt Seele und Geist.
Das heißt, wir kommen raus aus der Bevormundung der Seele. Unser Geist kann frei die Führung übernehmen, weil die Seele ihn nicht mehr bevormundet und einengt und irgendwas erzählt, was da angeblich wichtig ist, sondern der Geist wird freigesetzt und die Seele folgt nach und ordnet sich unter. Das ist das Wort Gottes, das in uns ein Werk tut, des Durchtrennens. Es wirkt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das heißt, es geht tiefer und tiefer und tiefer. Es ist ein Prozess. Und jeder Gehorsamschritt, jeder Akt, wo wir uns demütigen unter der Führung des Geistes, hilft, dass Gottes Wort in uns ein tiefes Werk tut. Aber religiöse Menschen denken, sie wachsen durch Einsichten, durch Verständnis, durch Offenbarungen, durch Visionen, durch Dinge, durch Erlebnisse. Ihr Lieben, wir wachsen nicht durch diese Dinge. Der Heilige Geist gibt sie, ja, aber sie sind nicht ein Mittel zum Wachstum, sondern sie sind für ganz andere Dinge da. Wir wachsen durch praktische Gehorsamschritte. Petrus sagt, ihr habt eure Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Wenn die Seele gereinigt wird, das heißt, die Seele kommt aus ihrer Anmaßung und ihrem Aufgeblasensein heraus und nimmt den Platz ein unter der Führung des Geistes. Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist der Ausweg. Das ist die Therapie. Und das ist auch der Schutz für die, die nicht unter diesem Einfluss sind. So bewahren wir uns und so können wir anderen Menschen helfen. Und wer nicht Schritte des Gehorsams gehen will, für den können wir nur beten und wir können nur geduldig sein und lieb sein und warten, bis diese Person kommt und sagt, hier bin ich, was soll ich tun? Es gibt Menschen, denen kannst du im Moment nicht helfen. Das ist tragisch, aber das ist so. Sie sind nicht zugänglich und jedes Gespräch wird zu einer stundenlangen Ja, Aber und guck mal hier und Nein und du siehst es falsch und das ist ganz anders und jetzt fühle ich mich falsch beurteilt von dir und all diese Geschichten, das wird wie so ein Schutzpanzer davor hergefahren. Und nichts dringt durch, keine Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen, keine Bereitschaft zu hören. So, ich hoffe, diese Ausführungen waren etwas lang, aber notwendig. Haben ein bisschen Licht gegeben und geben dir Verständnis. Was sind die Merkmale? Wie kann ich mit solchen Menschen umgehen? Wie kann ich solchen Menschen helfen? Oder wie kann ich checken, ob ich selber ein bisschen in diese Richtung irgendwie abdrifte? Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr das studiert, dass ihr das, diese Zusammenhänge wirklich auf euch wirken lasst und sagt, meine Güte, tatsächlich, Christen können, wenn sie sich verkehrten Dingen öffnen, sie können einen falschen Geist bekommen. Und die Antwort ist nicht ein pauschales Misstrauen gegen alle anderen, sondern die Antwort ist, das Evangelium zu kennen und denen zu vertrauen, die das Evangelium predigen und gegen andere Dinge sich einfach abzuschirmen. Das ist die Antwort. Aber nicht, oh Hilfe, es gibt Verführung, bleib Christi, na dann werde ich jetzt gar keinem mehr trauen. Das ist schon wieder religiös. Okay? Habt ihr was daraus bekommen? Denkt darüber nach und es wird ein Segen sein. Und in den kommenden Jahren werdet ihr das brauchen. Viele von euch, die in Seelsorge seid, Hauskreisleiter, ihr werdet diese CD noch mal rauskramen und werdet noch mal hören. Ich muss das noch klarer auf dem Schirm haben. So, jetzt beten wir, dass der Herr das versiegelt, dass das bleibt. Herr, wir danken dir, dass du in aller Verführung und aller Gefahren der Täuschung du einen klaren Weg hast. Und wir müssen nicht zittern und bangen, ja, vielleicht werden wir auch überwältigt von der religiösen Täuschung, sondern du sagst uns, das ist die Straße, die geht, das ist der Weg und auf dem seid ihr sicher. Wir danken dir für dein Wort der Wahrheit, wir danken dir für den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist und der uns die Augen öffnen will und der uns helfen will. Und wir danken dir für gesunde Lehre, die unser Herz vorbereitet, dich mehr zu fürchten und ein Leben zu führen, das dich ehrt in allen Bereichen. Danke für diesen Abend, danke für dein Wort, danke für jeden, der da war oder der das dann hört auf CD und danke für dein Licht, das zunehmen wird.
Halleluja. Amen. Amen. Amen.